Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also die erste Antwort ist ganz klar, Jesus hat uns das geboten. Es gibt da in Markus am Ende, lese ich jetzt nicht, habe es ja aufgeschrieben, eine Stelle, wo das auch ganz klar gesagt wird. Und die zweite Frage ist, was bedeutet die Taufe? Und das Erste, was wir sehen, ist, die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Direkt bei der ersten großen Bekehrung zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt auf die Jünger, die ja ganz verschreckte Schar waren, sie stellen sich hinaus, predigen das Evangelium von Jesus und viele Leute hören zu. Ich lese ab Apostelgeschichte 2, Vers 37. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Also uns auch, ja. Allen, die vom Herrn, unseren Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft. Die Glaubten wurden getauft. Eine Reihenfolge, ja. Und gehören von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Direkt, wie sie verstanden haben, was das Evangelium ist, dass Gott sie rettet, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, das war diese Botschaft zu Pfingsten, und dass er auferstanden ist und lebt, haben sie gesagt, was soll man tun? Und die Aufforderung ist, kehrt um und lasst euch taufen. Etwas Zweites, das ist schon ein bisschen rätselhafter und gar nicht so bekannt, ist, sagt der Paulus dann, ich habe euch die Stellen hergeschrieben, die Taufe ist auch mit Jesus sterben und auferstehen. Ein Bild dafür, dass wir mit Jesus auferstehen, dass du ganz aufgibst, dein eigenes Kennen und Schaffen und stirbst, untertauchst im Wasser und dann zu einem neuen Leben, das dir geschenkt ist, wieder aufstehst. Ich lese euch die kompakteste Aussage dazu in Kolosser 2, der Vers 12. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, die Christus von den Toten auferweckt hat. Wir sehen da, dass es mit ein paar Tropfen auf der Stirn nicht getan ist. Ja. Wenn wir das Bild von Sterben und Auferstehen haben, dann ist es ein Untertauchen. Und das Zweite, was wir sehen, ist auch, dass es da, das ist alles im Passiv formuliert. Ja. Ihr wurdet begraben, ihr wurdet zu neuem Leben auferweckt, weil ihr vertraut habt. Weil ihr Gottes Kraft vertraut habt. Das heißt, es ist kein Leistung, die ich erbringe, sondern es ist ein Geschenk. Gott lässt uns durch die Taufe erleben, wie er uns beschenkt. Und bevor wir jetzt zwei, drei Beispiele im Neuen Testament anschauen, die wir ja haben, wo wir diese Punkte auch schön sehen können und anschauen, habe ich mir gedacht, wir können auch, es gibt ja viele unter uns, die die Taufe erlebt haben und vielleicht ist es für die, die das noch nicht kennen, auch interessant. Wie kommt man dazu, was haltet dann auf, was überzeugt an, was erlebt man dabei und wie wirkt sich das nachher aus? Und das würde ich gerne mit drei Leuten, die ich jetzt gefragt habe da, also die sind jetzt nicht spontan, würde ich jetzt bitten, dass sie rauskommen, eben die Sibylle und die Bernie und der Christian und die Lenkmann werden uns da hersetzen und werden ein bisschen ein Interview machen. Das haben wir nicht so eine hochnotpeinliche Befragung, sondern mehr so ein bisschen eine Talkshow. Was wir jetzt reden, ist persönliches Erleben. Ja? Das ist nicht nicht richtig oder falsch. Der Zeuge sagt, was er erlebt hat. Das ist wahr. Ja? Man kann es dann jetzt vielleicht das eine oder andere anhand der Bibel interpretieren und deuten, aber zuerst einmal geht es darum, dass der Zeuge, und ihr seid so Zeugen, ihr bezeugt euren Glauben dadurch, dass ihr euch habt taufen lassen, dass der Zeuge eben wahrheitsgemäß berichtet. Gell? Ich werde das so frech sein und in die Hand nehmen gell? Und fange mit dir an. Christian, das deine Taufe war ja letzten Sommer.
Im Oktober.
Im Oktober, ja, es war schon relativ spät. Unsere war schon fertig, unsere Taufe. Und er hat dann gesagt, ich möchte auch noch. Und ich habe mitgekriegt, dass die Filler hat zwei Wochen nach uns eine Taufe haben. Und dann bin ich mit ihm runtergefahren. Und da wollte ich dich fragen, warum bist du zur Taufe gekommen und was hat dich bis dorthin davon abgehalten?
Also ich bin zur Taufe gekommen, weil ich vorher schon an Gott geglaubt habe und an Jesus. Und ich wollte es dann einmal öffentlich machen, also das öffentliche Bekenntnis. Mhm. Und ich wollte auch von Neuem geboren werden. Mhm. Was mir davor abgehalten hat, ist, dass auf der Taufe heißt, du betretest auch die andere Gemeinschaft, die Religionsgemeinschaft. Mhm. Wenn man sich woanders taufen lässt, dann heißt es oft, man ist Mitglied bei einer Religionsgemeinschaft und da musst du auch die Glaubensgrundlagen akzeptieren. Und das hat mir davor abgehalten, weil da habe ich davor nichts Richtiges gefunden, weil ich kann nicht irgendwo mitmachen, wo ich nicht damit einverstanden bin. Da folge ich einer Gemeinschaft und nicht Jesus Christus. Und dann bin ich daher gekommen zur FEG und dann habe ich auch gesehen, dass das eine freie Taufe ist. Dass ich in erster Linie Jesus folge, aber nicht jetzt dazu verpflichtet wäre, da beizutreten. Und meine, ja, bei mir war dann auch so, dass ich zuerst von der katholischen Kirche austreten müssen habe, weil ich bin ja als Kind da getauft worden. Und als Kind habe ich ja nicht wirklich gewusst, worum es da geht. Das kannst du nicht behaupten, dass du mit 3 Monaten weißt, worum es da geht. Und dann habe ich irgendwann einmal gehört, dass ich das, dass ich mich als Erwachsener auch taufen lassen kann. Und dann habe ich das auch gemacht.
Danke dir. Wie war das für dich? Ich weiß gar nicht, wann und wo du getauft worden bist.
Ich bin als Jugendliche in St. Pölten getauft worden in meiner Gemeinde. Das war einfach für mich ein Glaubensschritt, der dran war. Ich war von klein auf in der Gemeinde und das war für mich selbstverständlich.
Hat dich irgendwas vorher abgehalten, wo du dann verstanden hast, okay, jetzt passt es? Oder war das gleich okay für dich?
Also das Vertrauen in Gott, dass das einfach der Glaubensschritt ist, der dran ist, der war immer da. Das war feste Zuversicht. Es ist ganz viel Samen gesät worden in mein Herz von Glaubensgeschwistern von klein an. Und dann habe ich einfach ganz bewusst erlebt, dass dieses Korn, das in die Erde fällt, stirbt. Deswegen bin ich ja dankbar, dass der Vers angeführt worden ist, weil das wirklich eher so gespürt habe. Und ich dann in der Nacht, bevor ich getauft worden bin, totale Anfechtungen gekriegt habe. Also als würde mich jemand zurückhalten wollen, getauft zu werden.
Und du warst stur und hast gesagt, jetzt hast du recht.
Gott ist mir in seiner Souveränität und Liebe mit meinem Lieblingsvers begegnet. Das ist Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann habe ich einfach den Glaubensschritt gemacht.
Schön. Sibylle, war ich bei deiner Taufe dabei? Du weißt es nicht. Ja, das war auch schon lang her. Gell?
Das ist, muss in die 90er Jahre gewesen sein.
Mhm. Wir sind 96 im Frühjahr gekommen.
Ja, und dann muss es davor, im Sommer davor gewesen sein.
Ja, vielleicht. Okay.
Noch mit Kirk und Sandlin. Ich habe zu Jesus gefunden schon zu diesem Zeitpunkt. Und dafür war eigentlich, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie. Na, es war mir fern, weil ich folge ja Jesus noch und als Kind bin ich evangelisch getauft worden und das war für mich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema. Also das war, ich bin getauft, also ich glaube und bin, war schon getauft, ich habe nicht
noch einmal. Und was hat diese Änderung dann bewirkt, dass du sagst,
naja, dann jetzt? War eben Thema, ist Taufe zum Thema gemacht worden und ich habe.
In der Predigt, oder?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, muss ich da ehrlich sagen, aber ich denke mal, es war Predigt und. Und dann ist es irgendwie immer stärker geworden, dieses Gefühl, ja, ich bin doch schon getauft, oder sollte ich mich doch noch einmal taufen lassen, weil ich jetzt verstehe oder weil ich eben verstanden habe, weil das Baby versteht man, wie er schon gesagt hat, versteht man ja eh nichts, weiß man eh nichts. Und dann habe ich gemerkt, wie stark das eigentlich da ist. Und dann habe ich mit meiner Mutti geredet und die hat gesagt, ja, du bist doch schon getauft. Dann habe ich gesagt, ja, sie hat recht, ich bin eigentlich getauft und ich folge jetzt eh Jesus noch, also kann ja eigentlich nichts passieren. Was Aber es hat weitergegraben und weitergegraben, bis ich dann, ach ja, dann war ein entscheidender Punkt war, dass die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Christen ja nicht mehr die evangelische Kirche war. Ich meine, da war ich sowieso nie daheim oder richtig daheim, also meine Familie war ja nicht wirklich gläubig. Wie muss ich das jetzt sagen? Dann habe ich gedacht, nein, ich bin ja da daheim, wenn ich jetzt dort auch noch evangelisch geführt werde, also in der evangelischen Gemeinschaft geführt werde, im Kirchenbuch. Ja, auf jeden Fall, irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, wo man dann gesagt hat, na, ich bin hier zugehörig und ich bin gläubig geworden und deshalb lasse ich mich noch einmal taufen. Einfach, weil das dann noch ein Verstehen des Glaubens dann dieser Schritt kommt.
Okay, so. Danke dir. Ja. Ich möchte auch von mir sagen, ich war zu alle nicht dabei, habe ich noch nicht gekannt. Ich habe als Jugendlicher zum Glauben gefunden, so mit 14 ungefähr, und habe dann schon von Anfang an gewusst, das ist in unserer Gemeinde gelehrt worden, dass die Taufe dann dazugehört, und war mir unsicher. Ich war mir unsicher, ob mein Glaube wirklich, ob das nicht jetzt ein Kinderglaube ist und ob das als Erwachsener noch passt dann für mich. Weil ich gedacht habe, ich wäre dann ein anderer Mensch und das ist ja auch über weite Strecken so. Und dann, das ist jetzt eine längere Geschichte, aber da habe ich eine unglückliche Beziehung zu einem unglücklichen, ungläubigen Mädchen gehabt. So unglücklich war die gar nicht, weil die hat mich dann so nach 2 Monaten dann fallen lassen. Und da war ich so zerstört mit Eifersucht und Liebeskummer und alles und bin ich so klein zu Gott gegangen und habe gesagt, ich habe das alles ignoriert, was du gesagt hast und das hat nie gepasst, aber tu irgendwas jetzt. Und dann hat Gott so eingegriffen über Nacht und mir die Eifersucht und den ganzen Herzschmerz weggenommen und das hat mich so beeindruckt. Ich habe gesagt, boah, wenn Gott das kann, dann ist das richtig für mich. Das ist auch was für Erwachsene. Trotzdem noch zum Teil kindisch, aber ich habe die Gewissheit gehabt, dass mein Glaube auch über die Jahre halten wird. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich mich taufen. Und das war dann schönerweise auch eigentlich der erste Kontaktpunkt, wo ich mit der Alex näher zusammengekommen bin, weil für sie war der Sommer auch der, wo sie sich hat taufen lassen. Wir haben beide 19 geworden und bin dann im Seisersee getauft worden, in Küstenberg. Dort, ja. Aber jetzt kommen wir zur Taufe selber. Vielleicht ganz kurz. Ja, jetzt kann man sicher lang reden. Wie hast du die Taufe erlebt? War es spannend, war es ungewöhnlich, war es einfach nur etwas, was zum Tun ist? Und wie hast du dich nachher gefühlt? Ich meine, man sieht da ein bisschen bei den Gesichtern so eine Erleichterung. Vielleicht ist es nur die Erleichterung, dass man wieder Luft kriegt. Ich weiß es nicht. Wie war das für dich?
Ja, es war ziemlich aufregend.
Ist das überhaupt? Es kommt schon.
Okay. Das Wasser war angenehm warm, obwohl es schon Oktober gewesen ist. Und sonst war ich ziemlich aufgeregt, wenn ich mich taufen lassen habe. Ich weiß nicht, wie ich das halt beschreiben soll. Ich habe, weiß ich nicht, gezittert habe ich nicht, aber ich habe was gemerkt in meinen Gliedern und ich habe mich richtig gefreut.
Danach dann? Wie war es danach? War irgendwas anders?
Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht plötzlich Zauberkräfte gekriegt habe oder okay, was auch immer. Oder dass ich jetzt einen Mantel umhab, der was mich jetzt vor Versuchungen beschützt hat oder was auch immer. Das ist, ja, ich bin nach wie vor ein Mensch und ich merke, dass ich weiterhin Versuchungen habe. Oft sind sie dann auch sogar stärker gewesen. Ich habe auch Sachen gemacht, die was nicht richtig sind in Gottes Augen. Die Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Aber ich habe auch gewisse Sachen beendet und bin wieder zurück zu Gott gegangen.
Schön.
Ja, was danach ist, ja, wenn man dann etwas verbockt, dann hinterfragt man sich vielleicht ein bisschen mehr, weil man weiß, man hat sich ja taufen lassen und man steht da zu Jesus und gewisse Sachen nimmt man bei sich selber auch nicht mehr so hin, wenn man jetzt irgendwas macht, was Gott nicht gefällt. Mhm. Sonst kann man viel zu leicht sagen, ist halt passiert.
Ja, danke dir. Bernie, wie hast du die Taufe selber erlebt und war da noch was anders für dich oder ist dein Christenleben weitergegangen?
Es war ganz ein intensives Erlebnis, das Zeugnis zu geben vor einer großen Gemeinschaft. Mein Wunsch war, dass mein Papa mit auf, das hat er auch gemacht. Das war ganz ergreifend für uns, auch für unsere Beziehung, sehr tiefgehend. Es war der Gemeindegründer da, das war damals ein Amerikaner, der mich gesegnet hat. Das habe ich als enorme Ermutigung gesehen. Und danach hat es ein Gemeindefest gegeben. Mhm. Und das ist einer meiner schönsten, also dieser Tag ist einer meiner schönsten Jugenderinnerungen. Und dann ist es einfach Schritt für Schritt weitergegangen. Eben der Samen, der ausgestreut worden ist in mein Herz, wo ich Gott erlebt habe, das Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und dann aber voll aufgeht und wächst. Und der Töpfer einfach mit seinem Ton, der liebende Vater mit seiner Tochter, einfach in einer Beziehung unterwegs ist und Gott seine Geschichte schreibt.
Sehr schön.
Mit allem, was dazugehört.
Danke.
Für mich war der bis zur Taufe spannend, weil ich einfach Spannungen empfunden habe, hin und her gerissen war. Das öffentliche Zeugnis hat mich eher, also das hat mich nicht erfreut, sondern eher habe ich Angst gehabt davor, mich so zu outen.
Ja, ja, ist klar, ja.
Und während der Taufe, oder kurz nach der Taufe, habe ich mir so gedacht, boah, ich habe keine Ahnung, was kommt, Gott oder Herr, weiß nicht, wie ich gesagt habe. Aber ich will mich darauf verlassen, dass du mir dann durchhilfst durch alles, was auch immer kommen mag. Und das war mir so das ist mir heute noch in Erinnerung, dass ich mich an dem, das verbinde ich mit meiner Taufe, dass ich mich da festhalte.
Schön, danke. Ja, für mich war das Untertauchen und Auftauchen, ich habe das alles verstanden, was ich euch jetzt auch erkläre. Ich bin noch mehr ein Kopfmensch. Für mich war das etwas, wo ich gewusst habe, das ist richtig, das ist dran, ich soll das jetzt tun. Und es hat kein besonders erhebendes Gefühl bewirkt oder danach, dass jetzt, so wie du das auch erlebt hast, dass dann, es ist nicht so, dass Versuchungen dann nicht mehr da sind und so. Aber das öffentliche Zeugnis, zu Jesus zu stehen, zu sagen, als halbwegs erwachsener Mensch, ich habe mich sehr erwachsen gefühlt damals, ja, zu sagen, das ist der Weg, den ich gehen will, Jesus ist mein Heiland und dazu stehe. Das hat mir damals nicht Angst gemacht, sondern es hat mir Freude gemacht, das hat mir Mut gemacht und ist auch jetzt, wenn ich wo herausgefordert wäre, wenn jemand sagt, du bist der so Heiliger oder was glaubst denn du oder so, gibt es ja alle möglichen Schmecker, dann ist das auch wieder etwas, wenn man denkt, ja, ich bin zu Jesus gestanden und ich will weiter zu ihm stehen, so wie er zu mir steht mindestens. Ja. Und das erinnert mich noch an meine Taufe. Das war schön. Das waren viele von der Gemeinde dort, ein paar von der Familie, die eben das noch nicht kennen. Und ich habe die Alex abgeholt vorher, dass sie, weil mein Vater hat gesagt, wen möchtest du als Besuch einladen zu deiner Taufe? Und dann ist nur sie mir eingefallen und sie war noch nicht meine Liebste damals. Aber das hat damals, glaube ich, angefangen. Danke euch. Ich freue mich, dass ihr auch jetzt noch zu eurer Taufe so steht und zu eurem Glauben und möchte allen da Mut machen, das auch wirklich im persönlichen Leben zu tun. Vielleicht ist die Taufe einfach eine Übung, öffentlich zu Jesus zu stehen. Auch mit etwas, was komisch ausschaut. Auch mit etwas, was nicht jeder so einfach so tut. Ein bisschen komisch sein. Das fällt manchen leichter wie anderen. Passt. Wir schauen uns jetzt kurz noch zwei Beispiele in der Apostelgeschichte an, wo wir Taufen miterleben können, so wie wir jetzt da ein bisschen miterlebt haben. Und dann können wir ein paar Punkte aus dem ableiten. Wer nicht viel ins Detail gehen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderen? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Und als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Und das Zweite, in Apostelgeschichte 16, ist eh nicht so lang her, ich glaube, war auch meine Predigt, gell? Ab Vers 25, Paulus und Silas sind gefangen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die gleiche Frage, die wir noch Pfingsten angehört haben. Gell? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Genau, und dann geht es weiter. Wir sehen, wenn wir die zwei Beispiele zusammen anschauen und nehmen und stellen, drei Punkte, die ich machen möchte, und damit schließe ich das heute auch ab, was ich sagen will, man könnte noch viel sagen. Der erste Punkt ist, zuerst Glaube und dann Taufe. Ja? Wir sehen das bei dem Kämmerer, der ist gläubig geworden, der hat das alles verstanden und sagt dann, was hindert es jetzt, dass ich getauft werde? Wasser ist da. Wasser, Glaube. Ja? Er hat nicht müssen zuerst sein Leben ändern. Er hat nicht müssen zum Judentum bekehren. Er hat nicht müssen irgendwelche Fehler aus der Vergangenheit bereinigen oder sich versöhnen mit irgendwem oder was weiß ich. Er hat geglaubt und da war Wasser und er hat gefragt, was hindert, dass ich getauft werde. Und der Philippus hat gesagt, nichts, mach mal. Genauso dieser Kerkermeister da. Er ist gläubig geworden und dann hat er sich taufen lassen. Aber der Glaube war zuerst. Er hätte vorher keinen Grund gehabt, das zu tun. Ja? Es hat ihn nicht die Taufe zum Jesus-Jünger gemacht, sondern er ist ein Jesus-Jünger geworden und dann hat er sich taufen lassen. Der Glaube ist die einzige Voraussetzung, nicht eine Reife, nicht eine Leistung und auch nicht Werke. Und wenn da steht, gell, dass er und sein Haus getauft wurden, der Ausdruck, ich habe das bei der Predigt, das kennst du noch nachhören, habe ich gesagt, Oikos, das ist der Haushalt, das sind alle, das sind die Sklaven, das sind auch die Kinder und die Babys, die er dort hätte, wären dort alle gemeint in dem Begriff. Aber der Begriff, sein ganzes Haus, der kommt dort nicht nur beim Taufen vor, der kommt vor beim Predigen, er predigte dem ganzen Haus, dann hast du das ganze Haus hat geglaubt, dann ist das ganze Haus getauft worden und dann hat sich das ganze Haus gefreut. Das heißt, wir wissen, dass dieser Begriff Haus schon Babys auch meinen könnte, aber den Babys hat man nicht predigen können, sie haben es nicht glauben können und sie haben sich nachher nicht freuen können über das. Das heißt, es waren dort keine dabei in diesem Fall. Wenn man nur auf die anderen Verse schaut, ist das schon ganz klar bewiesen, dass es um Menschen geht, die hören, glauben und sich dann darüber freuen können. Das heißt, die das verstehen können. Der zweite Punkt ist da, dass es eine logische Folge ist, wie ein Gehorsamschritt. Ja? Aber nicht heilsnotwendig. Du kannst niemandem sagen, du musst getauft werden, sonst kannst du nicht in den Himmel kommen. Und dazu möchte ich drei Stellen nennen, die das ganz klar machen. Eine ist, haben wir jetzt da gehabt, in Apostelgeschichte 16, wo der Kerkermeister fragt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was kriegt er für Antwort? Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit deinem Haus. Da steht nicht, glaube an deinen Herrn und lass dich unbedingt taufen. Er hat das dann getan. Aber wie er gefragt worden ist, was muss ich tun, um gerettet zu werden, wurde Antwort, glaube an den Herrn Jesus. Die zweite Stelle ist sehr bekannt, Johannes 3, Vers 16, wo Jesus selber sagt, was muss passieren. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und dann Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus selber sagt, was braucht es, um gerettet zu werden? Kein Wort von Taufe. Die Taufe sagt öffentlich, was in deinem Herzen passiert ist. Das hat dich errettet. Deine Hinwendung zu Jesus, deine Buße, der Umkehr, das ist die Rettung. Die Taufe ist, das dann öffentlich zu sagen. Sie rettet nicht. Und das plakativste Beispiel ist natürlich, die Stelle habe ich auch hergeschrieben, Lukas 23, das ist der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt. Ja? Ich habe zu Karfreitag einmal drüber gesprochen, ein paar Sachen hat er erkannt. Ja? Zuerst spotten sie beide über ihn, steigt doch vom Kreuz aber so wie alle anderen. Und der eine denkt danach und sagt, puh, wir sind schuldig, aber der ist unschuldig. Und dann sagt Jesus, wenn du heute zu Gott gehst, nachher, wie sagt er es genau? Das ist das, was Jesus dann sagt zu ihm. Jesus sagt zu ihm, weil er eben sein Glauben äußert, sagt er, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja? Denk an mich, sagt er, genau. Ich hätte es euch vorlesen können, aber der Punkt ist, er hat nichts wieder gut machen können dort am Kreuz. Er hat seine Verbrechensopfer, ich weiß nicht, ob er ein Mörder war oder ein Räuber oder was, er hat dort nicht um Vergebung bitten können, die waren wahrscheinlich, vielleicht waren sie sogar da. Er hat sein Leben nicht wieder in Ordnung bringen können. Er hat keine guten Werke tun können. Er hat wirklich nur geglaubt, dass Jesus ihn retten kann. Und das hat gereicht. Und Jesus hat nicht gesagt, ha, blöd, kehrst eigentlich noch getauft. Vielleicht regnet es doch oder irgendwas. Wenn die Taufe heißnotwendig wäre, dann hätte er den taufen können dort neben sich. Hätten sie geschaut alle zusammen, wenn du auf einmal auf den runtergehst. Aber war nicht. Der Glaube, es ist ein plakatives Beispiel, ist vielleicht ein bisschen witzig, aber der Glaube von diesem Verbrecher hat gereicht. Er hat die Taufe nicht gebraucht. Wenn der begnadigt worden wäre dort, Und sie hätten in Oberkulpfen gekreuzt und der hätte die Reha überlebt und hätte ein neues Leben anfangen können. Dann hätte er sich sicher taufen lassen. Aber es war nicht notwendig für sein Heil. Also, es ist eine Ermutigung, aber nicht notwendig. Ich möchte schließen mit zwei Verse aus Epheser 2. Die stehen da ganz rechts unten. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten, eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben immer schon vorgesehen hat. Und vor 3 Wochen bei der letzten Predigt, wo es um die Einandergebote gegangen ist, habe ich ja eine praktische Übung angeboten und ein paar haben das auch wahrgenommen und waren mit dabei, wie wir uns gegenseitig einander die Füße gewaschen haben. Vielleicht machen wir es in ein paar Wochen wieder, aber es ist was für Freiwillige, die dabei sein wollen und nicht für Zuschauer. Und heute kriegt ihr auch eine praktische Übung. Wenn ihr da bei Kaffee und Kuchen seid, sprecht mit jemandem über eure Taufe, wenn ihr euch an eure Taufe erinnern könnt, wenn ihr sie erlebt habt. Vielleicht tauscht euch aus, macht euch gegenseitig Mut. Und wenn das für die noch ganz was ungewöhnlich ist, eine ungewöhnliche Idee, vielleicht kannst du ja von jemandem ermutigt werden. Wir werden auf jeden Fall, wenn es Interesse gibt, da auf dem Heuer wieder anbieten. Und wenn du mit Jesus noch nichts anfängst und nicht weißt, dass er der Heiland ist, dann lass es sein. Dann schaut erst einmal auf Jesus und die Taufe ist erst noch ein Thema. Amen.